HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister am letzten Feriensonntag. Ich hatte diese Woche schon meinen ersten Arbeitstag nach den Ferien. Und es war der Klassiker auf dem Weg zur Arbeit, Signalstörung bei Offenbach, Oberleitungsstörung bei der U4. Das fing alles ganz toll an. Das Leben könnte so einfach sein, wenn da nicht die dauernden Störungen wären. Aber andererseits, gibt es das ungestörte Leben überhaupt? Und sind nicht Störungen auch manchmal gut, um nicht im ewig gleichen Trott zu versauern? Und was wäre unsere Gesellschaft ohne kreative Störer, ohne die sympathischen Köpfe, die gegen das Allgemeine weiter so aufbegehren? Also singen wir einfach mal ein Loblied auf die Störungen und die Störer, die uns lebendig halten. Das ist mein Sonntagsthema hier bei HR Info Himmel und Erde. Schön, dass Sie dabei sind. Sie sind auf ihre Weise auch so etwas wie die Störer im Betrieb. Kirchengemeinden, die Menschen ins Kirchenasyl aufnehmen, die also einen besonderen Härtefall markieren wollen, jemanden schützen wollen, um ihn vor Abschiebung zu schützen. 2015 hatten die beiden großen Kirchen in Deutschland und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, eine Vereinbarung getroffen, wie ein Kirchenasyl für individuelle Härtefälle geregelt werden kann. Eine Vereinbarung, die aus Sicht der Kirchen mehr oder weniger gut funktionierte. Doch vor einem Jahr beschlossen die Innenminister von Bund und Ländern restriktivere Vorgaben für das Kirchenasyl mit einschneidenden Konsequenzen. Michael Hollenbach berichtet.
Der aktuelle Stand ist der, dass wir leider in unseren Bemühen, für die Menschen gute Lösungen zu erwirken, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auf Beton beißen. Und das ist für alle Beteiligten, in allererster Linie für die Menschen im Kirchenasyl, eine sehr frustrierende Situation.
Klagt Dietlind Jochims. Die Pastorin ist Vorsitzende der Ökumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche. Die Kirchengemeinden, die Geflüchteten Asyl gewähren, müssen innerhalb von 4 Wochen dem Bundesamt ein Dossier schicken, in dem sie, zum Teil mit ärztlichen Gutachten, begründen, warum der Betroffene nicht abgeschoben werden kann. Mittlerweile erkenne das Bundesamt aber so gut wie keinen Härtefall mehr an.
Wie kann es sein, dass in vergleichbaren Härtefällen 2015 bis 2017 etwa 80% anerkannt wurden und 2018/19 nahe null?
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge war zu keinem Interview bereit. In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es,
dass die Zahl der anerkannten Härtefälle zurückgegangen ist, liegt daran, dass Härtefälle bereits im Rahmen des Dublin-Verfahrens in der Regel identifiziert werden.
Nach Ansicht des Bundesamtes würden also schon bei den Überprüfungen die Härtefälle entdeckt.
Das, um es vorsichtig zu sagen, deckt sich nicht mit unseren Erfahrungen.
Meint Dietlind Jochims, denn das Bundesamt würde häufig nur nach formalen Kriterien entscheiden und das einzelne Schicksal oft nicht genügend berücksichtigen. Die rigidere Praxis des Bundesamtes hat offenbar auch Auswirkungen auf die Bereitschaft der Kirchengemeinden. Die Zahl der Kirchenasyle ist innerhalb der vergangenen 12 Monate um fast ein Viertel zurückgegangen. Trotz des politischen und auch juristischen Drucks, es wurden schon Pfarrhäuser durchsucht, sieht Benedikt Hülsmann oft keine Alternative zum Kirchenasyl. Er ist Mönch im Benediktinerkloster Nützschau.
Mir begegnen Menschen, die in Not sind. Jetzt müsste ich fast ein bisschen fromm reden. Also da begegnet mir Gott selbst oder Christus selbst in diesen Menschen. Und ich kann an diesen Menschen in Not nicht vorbeigehen.
Früher mussten die Geflüchteten ein halbes Jahr im Kirchenasyl ausharren, um einer Abschiebung zu entgehen. Nach der Verschärfung vom August 2018 sind es oft 18 Monate, so wie bei Davud, einem Jesiden aus dem Irak. Das erste europäische Land, in dem er registriert wurde, war Rumänien.
Ich muss nach Rumänien zurückgehen. Meine ganze Familie lebt in Deutschland und ich will gerne mit meiner Familie leben, weil wir sind so eng in der Familie und wir können nicht ohne Familie leben.
Seine Eltern und 5 Geschwister leben als anerkannte Flüchtlinge in Deutschland. Nur weil Davut bei seiner Einreise über 18 Jahre alt war, soll er zurück nach Rumänien. Für die Mönche im Kloster Nützschau ein Grund, ihm Schutz zu gewähren. Im vergangenen Jahr beantragten rund 185.000 Menschen in Deutschland Asyl. 857 suchten Schutz vor einer Abschiebung in einer Kirchengemeinde. Das Kirchenasyl sei kein politisches Statement, betont die Pastorin Dietlind Jochims, sondern lediglich für absolute Notfälle.
Ich halte die Diskussion um Kirchenasyl für eine in weiten Teilen symbolpolitische. Die kann eigentlich nicht begründet sein mit der Zahl der Menschen im Kirchenasyl. Es hat eine aufgeladene Bedeutung, die wenig mit Realität zu tun hat.
HR Info Himmel und Erde. Die Ferien gehen zu Ende. Der Alltag hat die meisten von uns nun wieder. Im Urlaub hat man ja tausend Ideen, was man alles anders machen will. In Ruhe frühstücken, ein bisschen mehr Entspannung aus den Ferien in den Alltag retten, weniger Hektik machen, nichts mehr auf den letzten Drücker erledigen oder wieder mal leckere Rezepte ausprobieren, zusammen kochen oder ganz einfach mehr zuhören, mehr Zeit schenken, ebenso wie das im Urlaub war. Aber kaum ist man im alten Trott, da hapert es schon wieder an der Umsetzung. Dann ist wieder Hektik statt Frühstück, man steht im Stau, kommt zu spät, so wie das eben immer ist. Oder nicht? Meine Kollegin Ulle Azat macht es anders, denn sie baut von sich aus in ihren Alltag Störer ein. Und was sie damit meint, hat sie mir erklärt. Ich habe sie nämlich gefragt, Ulla, wie bist du auf diese schräge Idee gekommen?
Na, passiert ist das auf der Autobahn, ganz klar auf dem Weg zurück aus dem Urlaub. Ja, und mit jedem Kilometer, den ich dann näher an zu Hause herangekommen bin, ist meine Laune in den Keller gesackt. Also zuerst habe ich nur an die Wäscheberge gedacht und dann fiel mir eben noch ein, was ich alles so machen muss, bis der Alltag wieder rund läuft, bis alles funktioniert, bis wieder alles da ist, wo es hingehört, damit dann eben am nächsten Tag, am Montag alles wieder laufen kann. Da habe ich gedacht, und das ist genau der Punkt, der mich wahnsinnig nervt. Und dann habe ich überlegt, was kann ich denn anders machen? Was macht mir Spaß? Und mir ist aufgefallen, eigentlich immer dann, wenn was neu ist, wenn was Überraschendes ist, wenn ich nicht drauf gefasst bin, was da passiert. Und ja, und darum habe ich mir vorgenommen, ich mache jeden Tag etwas, was ich noch nie gemacht habe.
Jeden Tag, was du noch nie gemacht hast? Oh, das ist aber, finde ich, ziemlich ambitioniert. Wie soll das denn gehen?
Naja, also das muss gar nicht so spektakulär sein. Ich habe schon mal mit jemandem drüber gesprochen, der sagte dann, ja, willst du jetzt jeden Tag Bungee-Jumping machen? Da habe ich gesagt, nee, das wäre ja dann auch nichts Neues. Und außerdem, davor hätte ich viel zu viel Angst. Nein, es muss gar nicht spektakulär sein. Also es sind solche Sachen wie, normalerweise mache ich als Frau einer anderen Frau kein Kompliment. Und neulich stand eine Frau vor mir an der Kasse im Supermarkt und die hatte so ein tolles Kleid an. Und mein erster Gedanke war, Mann, wo hat die den coolen Fetzen her? Den will ich auch haben. Und das war mein üblicher Gedanke. Und mein zweiter Gedanke war dann, ich sag ihr das, dass das ein ganz tolles Ding ist. Und das habe ich ihr dann auch gesagt. Und die hat sich so gefreut. Und mein Herz, das hat dann so ein bisschen gehüpft, einfach weil ich mich getraut habe. Na, jetzt mache ich nicht jeden Tag ein Kompliment über irgendein Kleid in irgendeinem Supermarkt, sondern es sind dann solche Sachen, ich bin jetzt beim Spazierengehen rückwärts gelaufen mit geschlossenen Augen. Was meinst du, wie aufregend das ist? Und ich habe dann gedacht, ja, und ich habe dann gedacht, mal sehen, wie lange ich mich noch traue. Und dann habe ich mich noch ein Stück getraut und dann habe ich mich wieder umgedreht und nach vorne geguckt und ich war einfach glücklich. Es war einfach super.
Klingt irgendwie ziemlich abgefahren, so ein bisschen abgedreht. Diese Geschichte ist irgendwie mal in den Kopf gekommen, dass du das machen möchtest oder hat dir da mal jemand eine Anregung gegeben oder ist eigentlich ziemlich ungewöhnlich sonst, oder?
Na, ich habe halt wirklich nachgedacht, wann freue ich mich denn? Und dann fiel mir ein, es ist immer eine kleine Überraschung. Sowas, das ist ja wie ein Geschenk auspacken, da weißt du ja auch nicht, was drin ist. Und darum habe ich mir überlegt, dann mache ich mir eben selber so ein kleines Geschenk und habe mich natürlich auch an die Kindheit zurückerinnert.
Aber du nimmst dir das richtig vor, also du überlässt es nicht dem Zufall, sondern du übernimmst es dir richtig vor. Du hast einen Plan für dich dann im Moment.
Also am Anfang hatte ich tatsächlich einen Plan, da habe ich überlegt, was mache ich denn heute Neues? Diesen Plan brauche ich eigentlich nicht mehr, sondern ich überlege dann abends, was war denn heute neu? Und tatsächlich fällt mir immer wieder was ein, ob das ein neuer Weg im Wald ist, den ich gehe, wo ich eben nicht die übliche Runde gehe oder wo ich einfach merke, Mensch, da habe ich jetzt ein bisschen Angst und über diesen kleinen Angsthürde. Ja, die Angsthürde, genau, springe ich einfach drüber und das ist eigentlich immer der Störer in meiner Komfortzone, den erkenne ich an der kleinen Angst.
Bitte stören, sagt Ulla Azat und sie hat sich ganz viele kleine Dinge vorgenommen für den Alltag und macht damit gute Erfahrungen. Dankeschön dafür.
Gerne.
HR Info Himmel und Erde.
Ausgerechnet am Ruhetag, dem Sonntag, kümmern wir uns in Himmel und Erde heute im Schwerpunktthema um Störungen. Das heißt, wir suchen eigentlich nach den produktiven Seiten von Störungen und warum es am Ende gut sein kann, sich stören zu lassen. Im Grunde will natürlich jeder von uns ungestört leben, das ist klar. Das fängt beim Nachbarn an und hört bei Krankheiten und Krisen auf, die sich wirklich niemand wünscht. Aber die Lebenserfahrung zeigt, Störungen gehören zum Leben. Nichts geht immer reibungslos. Das ist auch Thema bei Monika Grohl. Sie ist Resilienztrainerin und fragt in dieser Funktion, wie man durch Lebensstörungen, durch Krisen so hindurchkommt, dass man sie nicht nur bewältigt, sondern dass sie auch eine Chance sind für persönliches Wachstum und Reifung. Ich habe sie gefragt, Frau Grohl, mögen Sie Störungen eigentlich selbst?
Na, erstmal nicht.
Erstmal nicht.
Der Begriff vermittelt ja schon, dass ich etwas, was passiert, irgendein Ereignis als unliebsam oder ungewollt betrachte.
Also das kann man erstmal nicht mögen. Aber letztlich ist es so, dass Störungen und Krisen, das, was uns aus der Bahn haut, doch auch, das zeigt die Lebenserfahrung, durchaus wertvoll sein kann. Woran liegt das?
Das sind sie gerade, weil sie uns aus der Bahn werfen. Und das verstehen wir natürlich oft erst im Rückblick. Also wir sind manchmal in einer Spur, dass wir weder nach links noch rechts schauen. Ich kenne das beispielsweise von mir, wenn ich sehr viel Arbeit habe oder Termindruck, dass ich dann loslege wie eine Maschine und nur noch drauf losarbeite. Und da hilft dann oft eine vermeintliche Störung. Jemand, der anruft, ein Kind, das mich unterbricht, Lärm von draußen, was auch immer, dieses Muster zu unterbrechen. Und erst dann bin ich wieder in der Lage, von außen zu schauen, was davon ist wirklich notwendig, muss das unbedingt jetzt erledigt werden, braucht es diesen Aufwand und so weiter.
Mhm.
Das war jetzt ein Altersbeispiel, aber das gilt natürlich auch für gewichtigere Dinge, also wenn unsere Lebensentwürfe nicht aufgehen, wenn Dinge geschehen, die alles auf den Kopf stellen.
Welche Grundhaltung wäre Ihnen besonders wichtig, Frau Grohl, wenn Störungen auftreten? Was steht für Sie da an erster Stelle? Wie sollte man dem begegnen?
Als erstes wahrnehmen, dass diese Einordnung der Störung von mir kommt, dass das meine persönliche Bewertung der Situation ist. Und solange wir das etwas als Störung betrachten, wehren wir uns ja dagegen. Wir wollen das einfach nicht haben. Mhm. Und das ist auch ganz natürlich zunächst mal. Aber dann festzustellen, dass das Leben genau so ist. Es ist nicht immer berechenbar, es ist manchmal chaotisch und es ist auch oft ungerecht und enttäuschend. Und wenn wir das akzeptieren lernen und uns darauf einstellen, erst dann können wir uns ausrichten auf neue Wege oder entdecken Möglichkeiten, die vorher gar nicht in unserem Wahrnehmungsfeld waren.
Wenn man so zurückschaut, was können Störungen bewirken, das, was uns aus der Bahn haut? Was wäre sozusagen das Positive, was da geschehen kann, wenn man das zulässt, wie Sie sagen?
Also wir entwickeln und trainieren ja im Umgang damit unsere Flexibilität, unsere Beweglichkeit und Lebendigkeit. Und so an persönlicher Reife zu gewinnen, sich persönlich weiterzuentwickeln, heißt zu verstehen und mitschwingen zu können mit dem, was eben gerade in meinem Leben ist und nicht zu beharren auf dem, was ich mir so vorgestellt habe, was da sein sollte. Und dann stellt sich häufig im Nachhinein ja auch heraus, dass etwas anders gekommen ist, als ich geplant hatte, aber keineswegs schlechter. Und dass mir auch Dinge passieren, die ich mir gar nicht hätte vorstellen können, auch wirklich wunderbare Dinge.
Am Anfang steht die Störung, am Ende steht eine große Entdeckung möglicherweise.
So könnte es sein, ja. Und so ist es auch oft.
Mehr über diese Grundhaltungen, die es uns ermöglichen, Krisen und schwere Lebensstörungen nicht nur zu bestehen, sondern aus ihnen gestärkt hervorzugehen, finden Sie auf der Internetseite von monikagrohl.de und auch in ihrem empfehlenswerten Sachbuch mit dem Titel Resilienz, die Strategie der Stehauf-Menschen. Vielen Dank, Frau Grohl, für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Hofmeister.
Die Demokratie braucht Störenfriede. Dieser Ansicht sind Philosophen und Politologen. Menschen wie zum Beispiel Daniel Cohn-Bendit, Führer der Studentenproteste im Mai 1968 in Paris, später Frankfurter Sponti und Aktivist, Grünen-Politiker, Europaabgeordneter und Publizist. Der französische Staatspräsident Charles de Gaulle nannte ihn Danilo Rouge und bezeichnete ihn als politischen Störenfried. Lange Zeit war er der Star der internationalen Protestszene, sozusagen die Greta Thunberg der 68er. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und habe ihn gefragt, ob er schon als Kind so provokativ und so ein Störenfried gewesen sei.
Ja, ich war, sagen wir, immer direkt. Ja, man kann sagen, dass ich als Kind
ab und zu mal oder des Öfteren auch provoziert habe, ob zu Hause oder in der Schule.
Hm. Was war dann Ihre Motivation, ja, wie soll ich mal sagen, zu stören, reinzugehen in den politischen Prozess?
Es ist keine Motivation. Ich bin einfach jemand, der es mag, direkt seine Meinung zu sagen. Und wenn man direkt seine Meinung sagt, kann man stören.
Sie sind im Grunde ein Freidenker. Sie sind frei von Rücksichten.
Ja, oder sagen wir mehr oder weniger. Also niemand ist frei, aber mehr oder weniger bin ich jemand, der sich frei schwimmt von irgendwelchen Zwängen.
Lebt die Demokratie von solchen Leuten oder wird sie davon nur genervt?
Das Leben lebt von solchen Leuten. Es wäre doch sonst langweilig, also auch die Demokratie. Es wäre doch langweilig, wenn alle Leute still vor sich hin denken würde oder sich ducken würden, sondern das ist ja das Interessante am Leben, dass es unterschiedliche Verhaltensweisen gibt.
Mhm. Welche Erfahrungen machen Sie dann im politischen Betrieb? Ich meine, Sie waren immerhin Fraktionsvorsitzender der Grünen im Europaparlament. Diese provokative Ader, kann man die dann durchhalten, auch so im alltagspolitischen Betrieb? Oder muss man dann irgendwann auch mal sozusagen zurücktreten und anders sein?
Man kann sie durchhalten. Das heißt nicht, dass man manchmal zurücktreten. Auch als Fraktionsvorsitzender muss man, sagen wir, austarieren in der Fraktion. Aber ich glaube, dass ich das meiner Co-Fraktionsvorsitzenden zuletzt mit Rebecca Harms das gut hingekriegt haben, dass eben zum Teil eben aus der Reihe tanzen und zum Teil einfach die Fraktion zusammenhalten. Mhm. Das ist eine Kunst manchmal.
Ich habe Sie eben die Greta Thunberg der 68er genannt. Wie fanden Sie das?
Das ist Ihre Entscheidung. Greta Thunberg, ja, ich finde, diese Vergleiche sind alle einmal unsinnig. Greta Thunberg ist heute 2019 und ich war 1968. Das sind ja ein halbes Jahrhundert.
Haben Sie Sympathie für diese jungen Störenfriede heute? Oder gucken Sie ein bisschen, finden Sie die naiv?
Das ist ja, nein, ich finde das spannend, was sie sagt. Mit meine ich auch nicht, dass sie immer recht hat, aber sie stört den allgemeinen Betrieb und das ist gut, ja, und ist eine Herausforderung für alle, also auch für mich.
Mhm. Auch für Sie?
Ja, natürlich, weil ich überprüfen muss, wie ich denke, was sie denkt und dann muss man sehen.
Daniel Cohn-Bendit, langjähriger politischer Störenfried, danke für das Gespräch.
Bitte sehr, machen Sie es gut.
Wenn vom lieben Gott die Rede ist, von Spiritualität von mir aus auch oder von Religion, dann assoziieren viele doch eher so Dinge wie Ruhe, wie inneren Frieden, Geborgenheit, Gelassenheit, Entspannung. Also eher wohltuende Dinge. Deshalb gehen Menschen ja auch zum Beispiel ins Kloster zu Tagen der Stille oder sie meditieren. Aber wenn man die Bibel liest, dann kann Gott auch ganz anders als dieser liebe Gott sein. Da zeigt er sich immer wieder als Ruhestörer. Achim Behrens ist Bibelexperte, Professor für das Alte Testament an der Lutherischen Theologischen Hochschule in Oberursel. Ich habe ihn gefragt, Herr Behrens, darf man Gott als Ruhestörer bezeichnen, guten Gewissens?
Ja, biblisch gesehen, glaube ich, kann man das unbedingt. Ich finde das ja schon sehr spannend, wer eigentlich Gott ist, wenn Sie die Frage so formulieren, als Ruhestörer. Da würde ich ja schon mal festhalten, dass in der Bibel Gott tatsächlich ein Gegenüber von uns Menschen ist. Nicht bloß irgendeine Funktion innerhalb unserer Seele oder unseres Herzens, sondern jemand, der uns dann eben auch ins Leben reinredet. Das macht Gott tatsächlich, indem er zum Beispiel Gebote gibt oder durch seine Propheten Missstände aufmerksam macht. Mhm. Also spannend finde ich zum Beispiel, dass er uns Menschen auch nicht erlaubt, uns in unseren religiösen und frommen Systemen einzurichten. Da gibt es Menschen im Alten Testament, die sagen, wieso, wir haben doch den Tempel, uns kann gar nichts passieren. Und dann kommt der Prophet Micha und sagt, aber so wie ihr lebt, das passt nicht zu eurem Gottesdienst. Ihr müsst auch die Schwächeren in eurer Gesellschaft bedenken und euch denen zuwenden und könnt die nicht einfach ausnutzen und dann sagen, ja, wir feiern aber doch Gottesdienst, dann ist alles in Ordnung.
Also da grätscht Gott sozusagen auch in die Religion hinein von oben
ja,
herab.
Würde ich sagen. Ja, ganz tatsächlich, ja. Ich bin mit Leib und Seele Theologe, aber ich muss damit leben, dass ich auch meine theologischen Systeme und meine Gedanken, die ich mir mache, immer wieder überprüfen muss, wenn ich denn die Sache mit Gott ernst nehme. Das geht ja bei Jesus weiter, der redet ja auch dazwischen. Das ist ja nicht nur im Alten Testament so.
Gibt es da so bestimmte Muster, Herr Behrens? Also wann und wen stört Gott, wenn er denn stört?
Er stört sich an der Selbstgerechtigkeit der Menschen, er stört sich an der Ungerechtigkeit, er stört sich am Unfrieden, obwohl man im Alten Testament auch sagen muss, er ist zugunsten seines Volkes sehr parteiisch. Das ist dann wieder ein Zug, den wir aus moderner Sicht so mit dem universalen Gott nicht unbedingt in Einklang bringen können. Aber er ist, ja, ein bisschen sehr pathetisch gesagt, auf der Seite der Schwachen. Wobei er auch den Starken gegenüber nicht unbedingt gnadenlos ist, aber es geht schon darum, dass man auch im Leben was verändert, wenn man denn glaubt.
Was ist der Sinn der Ruhestörung, die man beobachten kann, wenn Gott die Ruhe stört im Alten Testament?
Na, ich glaube, der Sinn jeder Ruhestörung ist, dass ich über meine eingefahrenen Bahnen nochmal nachdenke. Das ist auch bei jedem ganz profanen Zwischenfall, der mir in meinem Leben passiert, ja eine Möglichkeit, dass ich an der Stelle nochmal denke, bist du eigentlich in die richtige Richtung unterwegs? Und ich glaube, das macht Gott im Alten Testament und im Neuen Testament genauso. Also zu sagen, wenn wir in der Kirche von Buße und Umkehr reden, dann können wir das ja auch mal durchaus mit dem biblischen Sprachgebrauch ganz ernst nehmen, dass man die Richtung nochmal wechseln kann. Bist du in die richtige Richtung unterwegs? Ist das heilsam? Ist das gerecht? Ist das friedevoll, so wie du lebst? Führt das zu einem guten Ziel?
Ruhestörer Gott, davon ist in der Bibel öfters die Rede. Achim Behrens, Professor für das Alte Testament an der Lutherischen Theologischen Hochschule in Oberursel, hat uns davon ein bisschen berichtet. Haben Sie vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Unsere Zeit ist ja turbulenter geworden. Die neuen sozialen und digitalen Medien, die Computer und Smartphones, die wir immer dabei haben, die sind faszinierend, aber sie sind auch regelrechte Störenfriede. Und sie haben das Medien- und Kommunikationsverhalten unserer Gesellschaft radikal verändert. Es gab einmal eine Zeit, und wir haben sie alle noch erlebt, da war die Welt irgendwie noch in Ordnung. Da hat die Tagesschau allabendlich alles Geschehen auf der Welt für uns seriös und abgewogen, gewichtet und richtig geordnet in 15 Minuten zusammengefasst. Die Tagesschau gibt es immer noch und sie ist immer noch sehr beliebt, aber wenn heute etwas Erregendes, etwas Schlimmes geschieht auf der Welt, dann explodieren schon Sekunden später die sozialen Netzwerke. Es wird getwittert und geteilt, Halbwahrheiten, Gerüchte, bösartige Vermutungen, politische Instrumentalisierungen sind binnen kürzester Zeit wie ein wilder Bienenschwarm auf die Menschheit losgelassen. Und einigen geht es dabei nur ums Stören und ums Hassen. Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler an der Universität Tübingen, ist Experte für unsere inzwischen schon so überreizte Medienwelt. Ich habe mit ihm gesprochen und ich habe ihn gefragt, es ist schon verrückt, wie sich die Kommunikation in kurzer Zeit so stark verändern konnte. Können wir mit dieser neuen Medienwirklichkeit in unserer Gesellschaft schon umgehen?
Nein, das glaube ich nicht, definitiv nicht. Wir befinden uns, so könnte man sagen, in einer Phase der mentalen Pubertät im Umgang mit den neuen Medienmöglichkeiten. Also ganz viel überschießende Energie, ganz viel Verunsicherung und Verstörung und dann eben auch übersteigerte Reaktion in einem Wirkungsnetz. Ich würde sagen, in meiner Terminologie, wir sind im Übergang von der Mediendemokratie alten Typs, die sich rund um publizistische Leuchttürme und das Lagerfeuer des Fernsehens zentrierte, hin zur Empörungsdemokratie des digitalen Zeitalters. Auf einmal kann sich jeder zuschalten, kann jeder ein Smartphone in der Hand zum Sender werden, seine Stimme erheben.
Das ist wahrscheinlich noch nicht der Weisheit letzter Schluss, was wir da im Moment erleben. Was stimmt Sie bedenklich, wenn das so weiter ginge, wie es im Moment geht?
Wir müssen als Gesellschaft diese Bildungsherausforderung, die in der gegenwärtigen Medienentwicklung steckt, die müssen wir erkennen. Und das ist das, was mir Sorge macht. Nicht, dass jeder eine Stimme hat, eigentlich eine wunderbare Nachricht, sondern mir macht Sorge, dass die Politik, wenn ich das mal so pauschal in die Welt hineinsetzen darf, dass die Politik nicht in der Lage ist, den großen, den gigantischen Bildungsauftrag zu entziffern, der in der gegenwärtigen Medienrevolution liegt. Man tut so, als sei es getan, wenn man ein paar Tablets und ein paar Whiteboards, die endlich funktionieren, in die Schulen stellt und ein bisschen Geld da hineinpumpt oder auch sehr viel Geld, denken Sie an den Digitalpakt. Aber damit ist es keineswegs getan, sondern wir stehen vor der Herausforderung, medienmündig zu werden, weil wir alle medienmächtig geworden sind.
In diesem riesigen Gezappel im digitalen Netz, da tummeln sich auch viele, die einfach nur stören wollen, die ihre Hassbotschaften loswerden wollen, ihr braunes politisches Süppchen kochen wollen unter Umständen. Was empfehlen Sie für den Umgang mit den Störern? Was müssen wir da lernen?
Ich glaube, zunächst gilt es, sich zu vergegenwärtigen. Wir haben es in der gegenwärtigen Situation, der momentanen Situation, mit der großen Macht sehr lauter Minderheiten zu tun. Also sind, das lässt sich zeigen, das belegen die unterschiedlichsten Studien, sehr wenige, die maximal Aufmerksamkeit auf sich ziehen, weil sie maximal wütend, maximal hasserfüllt kommunizieren. Und hier wäre also aus meiner Sicht es nicht geboten, sich jetzt nun als jemand, der eher eine gemäßigte Sprache spricht, als jemand, der eher für Kompromiss und Abwägung plädiert, aus der digitalen Öffentlichkeit komplett zurückzuziehen oder zu entfernen. Also das Wichtige ist, auch diejenigen, die anders denken, sollten gerade in diesen Momenten der Übererregtheit und der Aufregung bleiben und sich nicht aus den digitalen Öffentlichkeiten zurückziehen. Und sonst, ja, es gibt die Ansage oder das Mantra der Social Media Berater, don't feed the trolls, also die Trolle nicht füttern, ihnen keinen Stoff geben durch die Art und Weise der Reaktion. Und das ist ganz gewiss eine gute Nachricht. Ich glaube, wir müssen, und das meine ich jetzt allgemein und mit Blick auch auf die klassischen Medien, heute die reflektierte, die umsichtige Ignoranz des Idioten neu lernen. Ich meine damit, dass wir natürlich heute Provokateure haben, angefangen vom amerikanischen Präsidenten, also dem mächtigsten Mann der Welt, die es vermocht haben, das Mediensystem gleichsam zu hacken und zu benutzen, indem sie einer ganz einfachen Formel folgen. Schmutz gegen Sendezeit, Pöbelei gegen Plattform, Aufmerksamkeit gegen Attacke. Und die unterschiedlichsten Übertreiber, Vereinfacher und Zuspitzer im Universum haben diese Formel sehr genau kapiert und sehr genau verstanden. Und deswegen heißt es, Gebot der Stunde auch manchmal gar nicht drauf eingehen und für den klassischen Journalismus sich zu verabschieden von dieser Spirale der permanenten Konfliktverschärfung nach dem Muster von er sagt, sie sagt, schauen Sie mal, was er wieder gesagt hat. Das bringt uns nicht weiter.
Also ein Stück Abkühlung als Teil dieses Lernprozesses. Dankeschön, Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Sein Buch zum Thema heißt Die große Gereiztheit, Wege aus der kollektiven Erregung. Haben Sie vielen Dank für Ihre Einsichten.
Ich danke Ihnen.
Und das war HR Info Himmel und Erde hier am letzten Feriensonntag. Und wir haben uns ein bisschen über die Störungen Gedanken gemacht. Und vor allen Dingen die positiven Seiten der Störungen, dass sie eben uns auch lebendig halten. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen allerdings jetzt erstmal einen möglichst ungestörten und ruhigen Sonntag.